SRF 3.
Der Euro-Franken-Kurs nimmt erstmals seit längerem wieder die 1-10er-Hürde. Ist das die Trendwende? Ein separates Bistum bleibt für die Zürcher Katholiken ein frommer Wunsch. Schlucken sie den Mehrheitsentscheid? Bei den Syrien-Gesprächen in Genf startet nach 6-0-Nummern wieder ein 7. Versuch. Hilft der neue Waffenstillstand dabei? Diese Fragen beantworten wir im Info 3, dem kompakten News-Magazin. Im Studio ist Isabel Meissen. Der harte Franken ist also wieder weicher als auch schon. Heute kostet ein Euro erstmals seit längerem wieder über einen Franken 10. Und das liegt offenbar nicht daran, dass die Schweizerische Nationalbank in diesem Kampf gegen eine zu starke Währung irgendwie aufgerüstet oder die Taktik geändert hätte. Klaus Amann von der SRF-Wirtschaftsredaktion. Was ist sonst passiert?
Ja, es ist die Politik der Europäischen Zentralbank, der EZB. Die Schuld ist an diesem steilen Anstieg des Euros. In letzter Zeit hat die EZB die Zügel sozusagen wieder ein bisschen angezogen. Sie hat ja angekündigt, dass sie ihre Politik des billigen Geldes auslaufen lassen will, die Zinsen gar früher wieder anheben wolle als ursprünglich angekündigt, weil es der Wirtschaft eben in der Eurozone wieder deutlich besser geht. Und heute dann eben überraschend gute Exportzahlen aus Deutschland. Diese haben den Euro um einen Rappen springen lassen.
Der Schweizer Exportwirtschaft hat der harte Franken Probleme gemacht, Stichwort auch Frankenschock. Ist das jetzt die Trendwende oder bloß eine Momentaufnahme?
Ja, das Wort Trendwende ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist sicher so, dass es nicht mehr nach unten geht im großen Maße, wie auch schon. Analysten rechnen damit, dass der Euro sogar noch bis 1,12 raufgehen könnte in den nächsten Wochen, dann sich vielleicht wieder bei 1,10 oder so einpendelt. Aus der Sicht der Schweizer Exportindustrie bleibt der Franken also nach wie vor überbewertet im Vergleich zum Euro, aber natürlich und auf einem unterdessen erträglichen Maß.
Die Nationalbank hat gegen den starken Franken gekämpft, hat sich das auch einiges kosten lassen, jetzt also ein erträgliches Maß. Kann die Nationalbank ein Stück weit aufatmen?
Ja, sie kann sich zumindest aktuell ein bisschen zurücklehnen. Sie muss nicht mehr so stark und immer wieder intervenieren wie teils in der Vergangenheit, als sie eben viele Devisen kaufen musste. Sie kann aber selbst noch nicht wirklich in die andere Richtung aktiv werden, also die Zinsen wieder anheben. Sie wird da abwarten müssen, bis das die EZB tut, also frühestens wohl Ende 2018 wird das wieder in die andere Richtung gehen.
Wir werden dann wieder berichten. Vielen Dank, Klaus Amann, für diese Informationen. Und jetzt zu Valerie Wacker ins Nachrichtenstudio. Der Abgasskandal bei Volkswagen zieht weitere Kreise.
Nach Audi ist nun auch der Sportwagenhersteller Porsche offiziell Gegenstand der Ermittlungen. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen einer möglichen Manipulation der Abgasnachbehandlung an Dieselfahrzeugen von Porsche aufgenommen, wie ein Sprecher mitteilte. Es seien Ermittlungen gegen unbekannte Mitarbeiter von Porsche aufgenommen worden. Geprüft werde der Vorwurf des Betrugs und der strafbaren Werbung. Das EU-Parlament droht mit einem Veto in den Brexit-Verhandlungen, wenn Großbritannien sein Angebot für die Bleiberechte von EU-Bürgern nicht verbessere. Mehrere Fraktionsvorsitzende haben eine entsprechende Stellungnahme unterschrieben, die dem EU-Chefunterhändler Michel Barnier zugestellt worden ist. Hauptkritikpunkt der Parlamentarier ist, dass Großbritannien EU-Bürgern nach dem EU-Austritt nicht sämtliche heutige Rechte garantieren wolle. Obwohl man sich auf das Prinzip «gleiche Rechte für alle» geeinigt habe, würden EU-Bürger in Großbritannien schlechter gestellt als umgekehrt Briten in der EU. In Jemen breitet sich die Cholera-Epidemie weiter rasant aus. Die Zahl der Verdachtsfälle ist auf über 300.000 gestiegen, die Zahl der Toten auf über 1.600. Dies hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz IKRK in Genf mitgeteilt. Zurzeit würden in Jemen jeden Tag rund 7.000 neue Cholera-Fälle bekannt. Cholera ist eine bakterielle Infektionskrankheit. Die Infektion erfolgt meist über verunreinigtes Wasser oder infizierte Nahrung. In Jemen herrscht seit über 2 Jahren Krieg. Etwa 2/3 der Bevölkerung haben nach Angaben der UNO keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das Gesundheitswesen ist weitgehend zusammengebrochen. Die Cholera brach Ende April aus. In Italien ist Umberto Bossi, Gründer der rechtspopulistischen Lega Nord, zu 2 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Bossi wird zu Last gelegt, er habe Parteigelder veruntreut. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Wegen des Skandals um die veruntreuten Gelder hatte Bossi sein Amt als Parteichef im April 2012 verloren. Die Ukraine plant Gespräche mit der NATO über eine Mitgliedschaft im Militärbündnis. Das sagt Präsident Petro Poroschenko beim Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew. Eine Mitgliedschaft habe zwar keine Dringlichkeit, sei aber Ziel der Ukraine. Zuerst müsse allerdings die ukrainische Armee reformiert werden, sagte Poroschenko weiter. Russland reagierte umgehend auf Poroschenkos Aussagen. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine würde Sicherheit und Stabilität in Europa nicht fördern. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.939 Punkten plus 0,6%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.10.10 gehandelt und der Dollar zu 96,67. Das Wetter. Heute und morgen bleiben die Wolken zahlreich und gelegentlich gibt es Platzregen, teils auch mit Blitz und Donner. Vor allem heute Abend sind wieder heftige Gewitter mit Hagel, Sturm und Starkregen möglich. Morgen gibt es im Norden 23, im Süden 27 Grad.
Info 3 Abend.
Zürich ist ein Teil von Chur. Weniger im städtischen Sinn natürlich als im religiösen, denn das katholische Zürich gehört zum Bistum Chur. Sehr gerne hätten die Zürcher sich gelöst, aber wie der Tagesanzeiger berichtet, haben die anderen Kirchen des Bistums ihnen und ihrem Wunsch nach einem eigenen Bischof einen Strich durch die Rechnung gemacht. Oder vielleicht auch einen Strich unter die eigene Rechnung, denn es geht auch um Geld. Raphael Vonnat.
Aus den Zürcher Träumen vom eigenen Bistum wird nichts. Denn die 6 anderen Kantonalkirchen des Bistums Chur, sie wehren sich dagegen. Also die Innerschweizer und die Bündner Katholiken. Nur die Zürcher waren dafür. Die 7 Kantonalkirchen des Bistums sind in der Biberbrucker Konferenz organisiert. Ihr Sprecher Werner Inderbitzin erklärt, dass eine Abspaltung von Zürich nicht in Frage komme.
Wir würden es sehr schade finden, wenn das urbane Zürich, das insgesamt fast die Hälfte aller Katholiken und Katholikinnen des Bistums stellt, wenn Zürich aus diesem Bistumsverband ausbrechen würde. Auch aufgrund von seiner Finanzstärke natürlich sind wir sehr interessiert, dass sie weiterhin in unserem Bistumsverband bleiben.
Das klare Nein der anderen Kantonalkirchen hat für die Zürcher Kirche eindeutige Folgen, wie Benno Schüriger, Präsident des Synodalrats der katholischen Kirche des Kantons Zürich, sagt.
Zürich kann nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern Zürich möchte mit seinen Bistumskantonen im Einvernehmen sein und deshalb kommt für uns eine Weiterverfolgung dieses Ziels nicht mehr in Frage.
So gehören die fast 400.000 Zürcher Katholiken auch künftig zum Bistum Chur. Obwohl viele finden, Bischof Vitus Huonder nehme ihre Anliegen zu wenig auf, er sei zu konservativ und zu weit weg. Immerhin ein positives Zeichen gibt es für die Zürcher. Die Biberbrucker Konferenz will sich dafür stark machen, dass Zürich einen Weihbischof erhält, sagt Werner Inderbitzin.
Und so könnte man die Stellung innerhalb des Bistumsverbandes von Zürich stärken. Und da sind wir sehr dafür. Auf dieser Basis sind wir auch bereit, mit dem Bischof zu sprechen.
Der Weihbischof hätte seinen Sitz in Zürich und könnte die Sichtbarkeit der Kirche dort erhöhen. Aber auch einen Weihbischof erhält Zürich sicher nicht heute oder morgen. Wenn überhaupt, dann erst nach dem Rücktritt von Vitus Huonder in 2 Jahren. So lange bleibt die Situation der Schweizer Bistümer unverändert. Obwohl neben den Zürchern auch die Genfer und Luzerner Katholiken gerne ein eigenes Bistum hätten. Aber die Kräfte, die alles beim Alten lassen wollen, sind viel stärker als die Kräfte, die eine Neuordnung der Bistümer wollen.
Info 3 Abend.
6-mal hat nichts herausgeschaut. Beim 7. Versuch ist die Ausgangslage immer noch schwierig, aber vielleicht einen Hauch besser. Denn heute ist nicht nur die 7. Runde der Genfer Friedensgespräche für Syrien gestartet, sondern auch eine Waffenruhe für Teile des Landes in Kraft getreten. Liegt also diesmal womöglich ein Fortschritt in Reichweite? Über das erste Treffen berichtet Fredrik Steiger.
Blitzlichtgewitter, Hände schütten, finstere Mienen. Die syrischen Delegationen treffen am Genfer UNO-Sitz ein.
Good morning.
Einmal mehr. UNO-Friedensvermittler Staffan de Mistura empfängt sie. Auch er scheint ohne jeden Optimismus, aber er verhandelt weiter. Aus Pflichtgefühl. und in Pendeldiplomatie, denn auch diesmal wollen die Vertreter der syrischen Regierung und der Opposition nicht direkt miteinander sprechen. Trotzdem ist Turas diplomatisch gewundener Sprache wird klar, das Ziel ist noch weit. Man müsse jetzt ausloten, ob der Wille für eine Entspannung und für ernsthafte politische Verhandlungen bestehe. Eigentlich ging es in Genf darum, eine breit abgestützte Übergangsregierung für Syrien zu etablieren, eine neue Verfassung auszuhandeln und freie Wahlen vorzubereiten. Bloß darüber wird noch nicht mal ernsthaft diskutiert. Er wäre schon froh um Beschlüsse, ja sogar nur Signale, die den Friedensprozess einen einzigen Schritt voranbrächten. Auch der Misturas oberster Chef, UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, gab sich vor Beginn der aktuellen Verhandlungsrunde in Genf äußerst vorsichtig. Die UNO tue ihr Bestes.
We are very strongly engaged to do our best.
Aber selbst das Beste sei möglicherweise nicht gut genug angesichts der Komplexität des Syrien-Konflikts.
But we are also recognize the complexity of the situation, so I don't want to create false expectations.
Falsche Erwartungen will Guterres deshalb nicht schüren. Tatsächlich gibt es in Syrien selber noch keinerlei Annäherung in der Frage, ob Diktator Bashar al-Assad an der Macht bleiben darf. Und auch die Interessen ausländischer Mächte, vor allem jene des Iran und Russlands einerseits und jene der Golfstaaten und der USA andererseits, klaffen unverändert weit auseinander. Dass diesmal dennoch etwas Hoffnung keimt, liegt daran, dass der am Wochenende von Russland, den USA und Jordanien vereinbarte Waffenstillstand in der Südwestecke des Landes einigermaßen hält. US-Außenminister Rex Tillerson sieht ein erstes Anzeichen dafür, dass sein Land und Moskau in Syrien zusammenarbeiten.
This is our first indication of the US and Russia.
Und sein russischer Amtskollege Sergei Lavrov sagt, diese Kooperation könne über die örtlich begrenzte Waffenruhe hinausgehen. Freilich ist nicht im geringsten zu erkennen, ob sich die beiden Großmächte auch in der Frage aufeinander zubewegen, wie Syrien künftig regiert werden soll und wer dort den Ton angibt und ob der vor Ort einflussreiche Iran da mitzöge. Solange da nichts klar ist, hängt der Genfer Syrien-Friedensprozess in der Luft. Fragt sich, warum man eine Verhandlungsrunde an die andere hängt, obschon es keinerlei Fortschritte gibt. Die Antwort ist simpel und demotivierend, es gibt keine Alternative, denn Nichtstun ist auch kein Rezept.
Info 3 erklärt knapp und verständlich. Im Studio waren heute Dominik Rolli und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.